NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg an keinem normalen Erev Shabbat, also Shabbatabend, sondern zu Beginn des Versöhnungsfestes Yom Kippur, dem höchsten aller Feiertage. Dazu später mehr. Denn wir bleiben jetzt erst einmal beim Weltlichen. Über den drastisch gestiegenen Antisemitismus in Deutschland seit dem Überfall der Hamas vor einem Jahr haben wir hier an dieser Stelle schon häufig berichtet. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sprach erst kürzlich in der Rheinischen Post davon, dass die Schleusen gebrochen seien. Hassverbrechen gegenüber jüdischen Menschen sind jedoch uralt. So behaupteten manche nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September in New York, dass damals angeblich keine Jüdinnen und Juden umgekommen wären. Richtig jedoch ist, dass jedes zehnte Opfer der Flugzeugattacken jüdisch war. Oder es gibt die hasserfüllte Ritualmordlegende aus dem Mittelalter. Jüdische Menschen würden zum Feiertag Pessach christliche Kinder umbringen. Und auch heute noch skandieren Menschen hier in Deutschland Kindermörder Israel und wollen nicht erkennen, dass sie genau dieses antisemitische Narrativ bedienen. Antisemitismus ist aber nicht nur ein Problem auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Er macht auch vor dem Kunst- und Kulturbetrieb nicht Halt. In der vergangenen Woche fand dazu eine Veranstaltung im Berliner Paul-Löbe-Haus statt, das mit seiner markanten Glasfassade im Spreebogen zum Deutschen Bundestag gehört. Eingeladen hatte die Akademie für populäre Musik und die Bildungsbewegung German Dream der Journalistin, Aktivistin und Politakteurin Düsen Tekay, die Sie jetzt hören.
Jeder, der es wagt, jeder, ob als Organisation, individuell, insbesondere als Frauen, gegen diesen Antisemitismus aufzubegehren, lebt dieser Tage gefährlich. Und zwar online und offline.
Alle Arten von systematischer Hassgewalt führten in letzter Konsequenz zu einem Genozid, führt sie aus.
Man will einen Raum des Schweigens schaffen, man will uns zermürben, man will uns zerstören. Das wird auch genau so gesagt. Und deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, genau da reinzugehen, wo es dunkel wird und wo es wehtut. Und wenn die Leute anfangen zu schweigen, dann haben nicht nur Juden und Jüdinnen ein Problem, dann haben wir alle ein Problem.
Düsen Tekay legt ihren Fokus dabei vor allem auf die Situation in Deutschland.
Das hat alles nichts mit dem 100-jährigen Nahostkonflikt, der militärischen Besatzung der palästinensischen Gebiete und der Entrechtung von Palästinensern zu tun. Man kann über all diese Dinge sprechen und sie auch lauthals verurteilen und seinen Aktivismus der Verbesserung der Situation vor Ort in Israel-Palästina widmen, ohne in Antisemitismus oder auch antimuslimischen Rassismus auf der anderen Seite zu verfallen. Und das Gefährliche daran ist, dass es banal und normal zu werden droht.
Das kann Doron Charlie Musty bestätigen. Der Gründer der international erfolgreichen DJ-Streaming-Plattform Hör Berlin steht vor einem Scherbenhaufen. Der Israeli unterbrach eine Übertragung, weil DJ Sam Clark ein T-Shirt trug, das die Grenzen Israels in den Farben der palästinensischen Flagge zeigte. Musty wertete dies als ein klares Signal für die Auslöschung Israels. Dabei wäre es ihm nicht um das Canceln palästinensischer KünstlerInnen gegangen, gab Hör Berlin in einem Statement bekannt. Zitat: Wir glauben an das Recht auf freie Meinungsäußerung und werden Flaggen und friedliche Slogans nicht zensieren. Allerdings gibt es Symbole, die für manche Zuschauer kontrovers sind und die wir nicht zulassen werden. Es folgten ein Shitstorm und massive Boykottaufrufe, die Folgen hatten und Doron Musty mittlerweile die Existenz gekostet haben.
This is not a sustainable life. We don't have oxygen anymore.
Es sei kein tragfähiges Leben mehr, erklärt Musty. Die Luft wäre ihnen abgeschnürt worden und damit hätten sie nicht gerechnet. Angestellte hätten entlassen werden müssen und auch das Büro hätten sie verloren. Alles hätten sie verloren, das ganze Vermögen, und jetzt seien sie wieder völlig auf sich alleine gestellt. Es gäbe auch keine Aussicht auf Unterstützung, nicht einmal von der Regierung. Nichts hätten sie bekommen. Ähnliche Erfahrungen hat auch der Journalist und Autor Jens Balzer gemacht, dessen neues Buch After Woke gerade erschienen ist. Die Reaktionen aus Teilen des Kulturbetriebs infolge des Massakers vom 7. Oktober hätten auch ihn überrascht.
Und dass jetzt gerade die Clubkultur und die Technokultur und die DJ-Kultur zu einem extremen Kampffeld geworden ist. Das finde ich irgendwie, das ist einer der für mich auch nach wie vor verstörendsten, aber auch erstaunlichsten Entwicklungen in den letzten Monaten.
Balzer erkennt darin eine gesellschaftliche Verrohung.
Und das auch, wenn man natürlich die BDS-Kampagne seit den letzten Jahren verfolgt hat, dann konnte man das ahnen. Ich hätte trotzdem gedacht, dass am 7. Oktober, ich habe das verfolgt und dachte irgendwie an diesem Tag, es muss doch jetzt selbst bei denen, die auf dieser BDS-Seite waren, jetzt ein Moment des Innehaltens kommen. Es muss doch jetzt mal irgendwie, müsst doch jetzt mal nachdenken. So, und genau das ist halt nicht passiert. Und tatsächlich hat sich die Boykottspirale in einer wirklich auch für alle Beteiligten, glaube ich, unfassbaren Weise weiter gedreht.
Was auch Nicolas Lelle aufgefallen ist. Er leitet die bundesweiten Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Ja, wir haben es hier zu tun mit einem kulturellen Code, der wirkmächtig ist und der gefährlich ist für Jüdinnen und Juden, aber eben auch für antisemitismuskritische Künstlerinnen. Das heißt, wer widerspricht, hat damit zu rechnen, dass er ausgeschlossen wird aus diesem Kunst- und Kulturbetrieb.
Bianca Klose ist Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins für demokratische Kultur in Berlin. Sie bietet als Teil des deutschlandweiten Netzwerkes konkrete sogenannte mobile Beratungen zur Unterstützung gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Antifeminismus und Verschwörungslügen an. Interessierte sind auch Kunst- und Kulturschaffende.
Es gibt kein Patentrezept, weil jedes Festival ist anders strukturiert. Jeder Shitstorm, jeder Boykottaufruf ist anders strukturiert. Und unsere Stärke besteht darin, dass wir alle Einrichtungen, alle Akteure, die uns anfragen, individuell beraten und immer schauen, was liegt genau dort vor. Antisemitismus ist genauso wie Rassismus oder wie auch Rechtsextremismus und auch die anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit eine Herausforderung, die wird man nicht innerhalb von einem oder zwei Tagen lösen, sondern dafür brauchen wir einen langen Atem. Und das muss sich jede Institution, jede Einrichtung, jedes Projekt genau überlegen, wie sie dafür gemeinsam aufgestellt sind. Und das gemeinsame, das solidarische Handeln in diesem Moment ist das Wichtigste.
Nicolas Lelle von den Aktionswochen fasst es so zusammen.
Für Jüdinnen und Juden, die in Kunst und Kultur Fuß fassen wollen oder vielleicht schon Fuß gefasst haben, sind diese Zeiten noch mal härter. Das bedeutet, dass sie an vielen Stellen nicht ihre Kunst zeigen dürfen, ihre Kultur sozusagen schaffen dürfen. Das bedeutet für Israelis, dass sie oft nicht eingeladen werden, aber eben als Silent Boykott, das heißt, man kann es kaum nachweisen.
Was eben auch ein Teil des Antisemitismus ist. Übrigens laufen die Aktionswochen gegen Antisemitismus bundesweit noch bis zum 9. November. Das komplette Programm finden Sie auf der Webseite www.terrorgegenjuden.de. Und jetzt hören Sie die jüdische Musikerin Masha the Richman aus Berlin, die mit dem Thema Antisemitismus in der Kunstwelt ebenso zu tun hat. Hier mit ihrem wunderschönen Debüt Schöne Ziere.
You gave me the purest feeling in the world. Ain't no other human knows what the two of us can hold. You shine brighter than diamonds when you look at me. It's not only because of your love for knick-knack jewelry. What I'd be without your words of trust. What I feel without your touch. Hearing your voice made my voice exist. I never told you how much that means. Ты моя бабуля, ты моя бабуля, я твоя Машуня, я твоя Шейна Цира.
Das war Masha the Richman mit Schöne Ziere von ihrem gleichnamigen Album. Die N20-jährige Sängerin zog 1999 mit 4 Jahren als Kontingentgeflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland. Mittlerweile lebt sie in Berlin und beklagt ebenfalls eine gesteigerte Entfremdung seit dem 7. Oktober. Schöne Ziere wurde sie übrigens immer von ihrer Großmutter genannt. Das ist Jiddisch und bedeutet so viel wie schönes Geschöpf. Zum nächsten Thema. Am vergangenen Montag hat die internationale Vortragsreihe der Uni Hildesheim und des niedersächsischen Landesbeauftragten gegen Antisemitismus begonnen. In 6 Vorträgen internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Theologie, Philosophie, Geschichts- und Politikwissenschaften geht es um Menschenrechte, die für alle gelten, und den zunehmenden Antisemitismus. Kernfrage ist, wie eine Humanität aussehen kann, die andere Menschen anders sein lässt. Michael Brandt war in Hannover beim Auftakt Antisemitismus und seine vielen Gesichter dabei.
Hunderte Hamas-Terroristen, die vor einem Jahr am 7. Oktober in Israel rund 1200 Menschen ermorden, viele weitere verletzen und vergewaltigen. Etwa 240 Menschen werden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
Ich weiß, es passieren die ganze Zeit schreckliche Dinge auf der Welt. Hunderte und Tausende werden getötet. Aber niemanden erfreut das. Nicht meine Kollegen, Professoren, Intellektuelle. Was bringt jemanden also dazu, sich über so etwas zu freuen? Der Grund ist, dass sie ein Reservoir von antisemitischen Ideen in ihrem Geist haben.
Sagt die US-amerikanische Judaistin Susanna Heschel. Über die Täter und Unterstützer des Hamas-Massakers und deren sadistische Freude an Terror und Gewalt. Seit Jahrzehnten analysiert die mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin mit Hilfe von feministischen, postkolonialen und kritischen Modellen unter anderem das Verhältnis von Christentum und Judentum sowie weitere christliche, jüdische und islamische Theorien. Gleichgültigkeit gegenüber antisemitischen Gräueltaten, die gäbe es, sagt die US-Wissenschaftlerin auf Deutsch. Aber die Genugtuung, die Menschen über die verstörenden Gewaltexzesse empfunden hätten, die sei etwas anderes.
Es ist nicht Aggression, sondern sadistisch. Warum? Aggression ist einmalig. Man macht das und ist fertig. Aber Sadismus muss man immer wieder, die Grausamkeit muss man immer wieder wiederholen.
Die grundlegende These der Professorin für jüdische Studien am Dartmouth College in den USA: rein rational könne man nicht vollständig erklären, was Menschen zu Gräueltaten bewegt oder warum sie diese feiern. Denn nach Heschels Auffassung ist Sadismus, wie auch Rationalität, ein Teil menschlicher Natur.
Die Rationalität wird den Sadismus nicht überwinden. Sie mag ihn zwar unterdrücken, aber der Sadismus wird früher oder später herausbrechen. Wir haben als moderne Denker bisher nicht die Frage beantwortet, wie man diesem Sadismus begegnen kann.
Politische Konzepte wie Demokratie, Öffentlichkeit, Rationalität, das alles ziele nicht auf Sadismus ab, betont Susanne Heschel. Vielmehr gehe es sinngemäß darum, einen Ausbruch realer Gewalt oder Gewaltfantasien vorzubeugen. Religion, die könne dabei helfen. Und zwar dergestalt, Menschen in einen tiefer gehenden Dialog miteinander zu bringen, ermuntert Heschel das Publikum in Hannover auf Deutsch.
Ich muss andere Leute zuhören, wie ich will, dass sie mich anhören. Und Religion bietet etwas an, das heißt, wie ein Priester ein Beichte zuhört.
Auch ein Gebet könne jemanden bewegen, die Liturgie ebenso, aber wenn die Predigt belanglos sei, dann scheitere es. Die Judaistikprofessorin setzt immer wieder auf einen Dialog. Wie der im Detail aussehen kann, konkretisiert sie nicht. Aber es gehe um mehr als um einen bloßen Austausch von Argumenten. Die Tochter eines Rabbiners und Holocaust-Überlebenden versuchte das zu erklären, was rational kaum zu erklären ist, indem sie die Kategorie eines sadistischen Drangs einführt. Die genaue Bestimmung der Grenze zwischen Rationalität und Sadismus bleibt dabei schwierig. Gerade weil es noch viele ungeklärte Fragen gibt, ist das Gespräch wichtig. Das macht Susanne Heschel an diesem Abend in Hannover deutlich.
Meine Hoffnung ist, dass ein tiefer Dialog eine andere Stimmung schafft und dass die Leute Genugtuung erfahren, weil sie einander zuhören und nicht, weil sie grausam zueinander sind.
Sie hörten Michael Brandt über die internationale Vortragsreihe Universeller Humanismus, Humaner Universalismus. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Infos finden Sie auf der Seite www.uni-hildesheim.de. Es folgen die aktuellen Meldungen.
Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas im Süden Israels hat die jüdische Gemeinde Hamburg eine ernüchternde Bilanz gezogen. Man habe früh gewusst, dass es auch für Juden hier hart werden würde, wenn Israel den Krieg gegen die Hamas beginnt. Aber mit einem solchen Ausmaß von Entsolidarisierung habe keiner gerechnet, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Philipp Strichartz. Jüdinnen und Juden seien überall in der Öffentlichkeit bestrebt, ihr Jüdischsein nicht zu zeigen. Die Grundrechte pro-palästinensischer Kräfte würden hoch bewertet. Für jüdische Menschen sei das Recht auf freie Meinungsäußerung faktisch außer Kraft gesetzt. Die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Nord, Rebecca Waneva, berichtete bei einer Pressekonferenz, dass an ein normales Lernen für jüdische Studierende nicht zu denken sei. Rote Dreiecke der Terrororganisation Hamas, zerrissene und beschmierte Bilder der in Gaza gefangenen israelischen Geiseln, antisemitische Chatgruppen und nahezu tägliche Veranstaltungen gegen Israel sorgten für ein ständiges Klima der Bedrohung. In Hamburg hätten jüdische Studierende sogar Morddrohungen erhalten. Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, erklärte, es käme mehr denn je auf die Zivilgesellschaft an. Lobend hob er hervor, dass die Fußballvereine FC St. Pauli und der Hamburger SV diese Verantwortung ernst nehmen, indem sie bei antisemitischen Parolen Verwarnungen und Stadionverbote aussprechen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat zum Jahrestag des Terroranschlags der Hamas auf Israel an die Opfer erinnert. Seit der Shoah sind niemals an einem einzigen Tag so viele Jüdinnen und Juden ermordet, verletzt und verschleppt worden, sagte der SPD-Politiker in Hannover. Der Überfall der Hamas sei ein brutales Verbrechen gewesen und dauere bis heute an. In der Folge habe auch in Deutschland der Antisemitismus zugenommen. Weil betonte, seit dem Terrorangriff der Hamas erlebe die Region eine Welle der Gewalt. Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung. Zugleich denke er an die vielen unschuldigen Opfer im Gaza-Gebiet und im Libanon, an die Millionen von geflüchteten Menschen und an die Geiseln der Hamas, die noch immer unter grauenhaften Bedingungen festgehalten würden. Ministerpräsident Weil versicherte, dass der Antisemitismus in Niedersachsen auch weiterhin konsequent bekämpft werde. Jüdinnen und Juden müssten sich in Deutschland sicher fühlen. Auch der Vorsitzende der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, betonte, dass Deutschland fest an der Seite Israels und seiner Bevölkerung stehe, die Opfer dieser barbarischen Gewalt wurden. Beim Gedenken an die Opfer des rechtsextremen Anschlags in Halle an der Saale vor 5 Jahren haben Politiker ein entschlossenes Einstehen gegen Antisemitismus gefordert. Das sei die Lehre von Halle. Es komme auf jeden Einzelnen an, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es sei Zeit zu widersprechen, wo jemand gegen Minderheiten vorgehe. Es sei an der Zeit für Solidarität, wo jemand angegriffen werde, sagte der Bundespräsident. Die Wahrheit sei aber auch, dass es täglich schwieriger werde, den Kampf gegen den Terror zu führen. Die Hemmschwelle für Hass sinke und die Netzwerke des Hasses seien immer schwerer aufzuspüren. Vor 5 Jahren hatte ein rechtsextremer Attentäter aus Sachsen-Anhalt versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen. Mehr als 50 Gläubige feierten dort den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Als ihm die Erstürmung der Synagoge nicht gelang, tötete der Mann in der Nähe 2 Menschen und verletzte auf seiner Flucht mehrere weitere Personen. Der Attentäter wurde schließlich von der Polizei gestellt. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Mit einer bundesweiten Plakatkampagne wollen die Amadeo-Antonio-Stiftung und das Anne-Frank-Zentrum auf die Bedrohung von Jüdinnen und Juden durch Antisemitismus aufmerksam machen. Im Mittelpunkt stünden Opfer judenfeindlicher Straftaten seit 1945, teilte die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Auftakt der Aufklärungskampagne Terror gegen Juden mit. Ziel sei es, auf die vom Antisemitismus ausgehende Lebensgefahr für jüdische Menschen hinzuweisen. Die Plakatkampagne ist Teil der diesjährigen Aktionswochen gegen Antisemitismus. Vom 8. Oktober bis zum 9. November sind dazu bundesweit mehr als 100 Veranstaltungen geplant. Die Plakate sollen an mehr als 1200 Standorten gezeigt werden. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt Rabbiner Igor Itkin aus Berlin mit der Auslegung der aktuellen Parascha zu Yom Kippur, also dem höchsten jüdischen Feiertag, der heute Abend beginnt.
Der kommende Schabbat ist kein gewöhnlicher Schabbat. Es ist Yom Kippur, der Versöhnungstag, der höchste Feiertag des Judentums. Man fastet 25 Stunden lang und verbringt den ganzen Tag von morgens bis abends in der Synagoge mit Gebeten, in denen wir um die Vergebung unserer Sünden bitten. Jeder Jude, ob religiös oder säkulär, verbindet Yom Kippur vor allem mit einem Gebet, dem Kol Nidre. Das Besondere daran ist, es gibt Juden, die einmal im Jahr für 10 Minuten in die Synagoge gehen. Am Vorabend von Yom Kippur hören sie das Kol Nidre und gehen wieder. Die Melodie des Kol Nidre ist so herzzerreißend, dass sogar Beethoven und Max Bruch die Melodie übernommen haben. Aber was ist das Kol Nidre eigentlich? Es ist kein Gebet, sondern ein formaler Text, den man spricht, um sich von Gelübden zu befreien. Die Anfänge des Kol Nidre sind unbekannt. Rabbiner Gaon Natronai, Leiter der Yeshiva in der babylonischen Stadt Sura, ist der Erste, der das Kol Nidre erwähnt. Diese erste Erwähnung ist jedoch eine scharfe Kritik. Er sagt, von unseren Rabbinen haben wir noch nie von diesem Brauch gehört und wir haben ihn auch noch nie gesehen. Sein Nachfolger, Rabbiner Amram Gaon, der Herausgeber des ersten jüdischen Gebetbuchs, nahm das Kol Nidre zwar in sein Gebetbuch auf, vermerkte jedoch, dieser Brauch ist unsinnig und es ist verboten, ihn auszuführen. Die Gründe für die Ablehnung des Kol Nidre finden sich in der Tora. Gelübde kann man nicht einfach auflösen, man muss sie erfüllen. Wie es in Dvarim 23,22 steht, wenn du dem Ewigen, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du es ohne Verzug erfüllen, denn der Ewige, dein Gott, wird es sonst von dir einfordern und es trifft dich die Strafe. Das Kol Nidre hielt jedoch jeder Kritik stand und verbreitete sich unaufhaltsam in allen jüdischen Gemeinden. Sein Text wurde immer wieder geändert. Rabbiner Jakob Tam war die bedeutendste jüdische Autorität des Mittelalters. Er schreibt in seinem Buch Sefer HaYashar, dass sein Vater den Text des Kol Nidre änderte. Statt alle Gelübde sollen aufgelöst werden vom vergangenen Yom Kippur bis zu diesem Yom Kippur, änderte er den Text in alle Gelübde von diesem Yom Kippur bis zum nächsten Yom Kippur. Seine Argumentation war folgende. Wenn es heißt, vom vergangenen Yom Kippur bis zu diesem Yom Kippur, was nützt es dann, Gelübde aufzuheben, deren Fälligkeitsdatum bereits verstrichen ist? Wenn ich verpflichtet war, ein Gelübde zu erfüllen, es aber nicht getan habe, kann ich es nicht einfach auflösen. Stattdessen ist es besser, eine Bedingung zu formulieren, dass alle Gelübde, die ich in Zukunft ablege, nicht als Gelübde gelten sollen. Diese Änderung des Textes wurde von vielen kritisiert, sodass wir in unseren Gebetbüchern zwei Fassungen desselben Textes haben. Einmal vom vergangenen Yom Kippur bis zu diesem Yom Kippur und einmal von diesem Yom Kippur bis zum nächsten Yom Kippur. Beides in einem. Die gesetzliche Grundlage des Kol Nidre war nicht der einzige Kritikpunkt. Im Laufe des Mittelalters mussten sich die Juden immer wieder gegen den Vorwurf der Nichtjuden verteidigen, sie würden ihr Wort und ihre Versprechen brechen und sie im heiligsten Fest des Jahres null und nichtig machen. Zu allen Zeiten mussten sich die Rabbiner immer wieder rechtfertigen, dass nach jüdischem Gesetz nur Gelübde, die man Gott gegenüber abgelegt hat, aufgelöst werden können, nicht aber Gelübde, die man Menschen gegenüber abgelegt hat. Das Kol Nidre hat sich bis heute hartnäckig gehalten. Viele haben versucht, es abzuschaffen, auch Rabbiner Samson Raphael Hirsch. Aber viele Juden haben es so lieb gewonnen, dass sie vor allem deshalb in die Synagoge kommen. Ein fröhliches und besinnliches Yom Kippur-Fest.
Sie hörten Rabbiner Igor Itkin aus Berlin, der über eines der wichtigsten religiösen Gebete sprach, das Kol Nidre des heutigen Versöhnungstages Yom Kippur. Das Kol Nidre hören Sie auch jetzt, gesungen von Kantorin Mimi Schäffer, begleitet vom Organisten Peter Michael Seyfried.
Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.